Der Aufstieg und Fall von Lance Armstrong ist wohl eine der tragischsten Geschichten des internationalen Radsports. Der damals jüngste Weltmeister erkrankte 1996 an Krebs. Und er überlebt diese Krebserkrankung, Hodenkrebs, Lungenkrebs, einen Hirntumor, nur um Haaresbreite. Danach erlebte er einen kometenhaften Aufstieg im Radsport, wie ihn niemand für möglich gehalten hatte. Und dieser Aufstieg mündet in einen siebten Titel, damit einen Siegestitel der Tour de France. Damit wurde Lance Armstrong zur Legende. Er hat sogar seinen Freund und die bisherige Legende der Tour de France, Eddie Merckx, übertrumpft. Armstrong hat Unbesiegbarkeit, Unantastbarkeit erreicht. Doch nur wenige Jahre später wird ihm aufgrund von Beweisen, systematischen Dopingverstößen alle seine Siege der Tour de France und überhaupt seine Radsiege aberkannt. Engste Teamkollegen haben ihn verraten und der internationale Radsport verkündigt, Lance Armstrong gehört nicht mehr zum Radsport. Der Satz schlägt ein wie ein Blitz und der Donner grollt noch bis heute. Letztes Jahr wurde er von der US-Regierung auf 100 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt. Das könnte zu einem endgültigen finanziellen Ruin führen. Das Leben von Lance Armstrong vielleicht... Warum fängt er eine Predigt mit Lance Armstrong an? Das Leben von Lance Armstrong ist für mich ein Paradebeispiel für ein Leben, das auf Oberflächlichkeit gesetzt hat. Lance Armstrong ist ein Mann unter Millionen von Männern, auch Frauen, der alles verkaufte für ein Image, das ihm geben sollte, wonach er sich ein Leben lang sehnte, nämlich echte Annahme und Anerkennung. Im Jahr 2000 las ich seine Autobiografie, da war er gerade so richtig voll am Kommen, seine ersten Toursiege hinter sich. Und er schrieb ein Buch, sagt Tour des Lebens, wie ich den Krebs besiegte und die Tour de France gewann. Und schon als ich das Buch las, wurde ich immer zu meiner Frau, das kann nicht gut gehen. Er schrieb dort Sätze in diesem Buch wie, Freunde wurden für mich immer weniger wichtig. An erster Stelle stand der Plan, Weltklasse-Sportler zu werden. Aber Lance Armstrong war ein Sportler auf der Jagd nach Anerkennung. Es ging ihm nicht nur um Siege und Anerkennung. Es ging ihm um eine Art Unsiegbarkeit, Unantastbarkeit, Unverletzbarkeit. Für dieses seine hat er alles gegeben und alles verloren. Und heute ist sein Image zerbrochen, seine Familie auch. Seine Freunde haben ihn verlassen und seine weltweite Anerkennung als Legende des Radsports ist dahin. Auf seinem Weg, der unerreichbare Sieger des Radsports zu werden, hat er das verloren. Wonach er sich eigentlich gesehnt hat. Echte Annahme, den Weg der Anerkennung. Er hat den Weg der Oberflächlichkeit gewählt, anstatt den Weg der Verletzlichkeit. Damit bin ich beim Thema. Unser Thema lautet heute Morgen, die Macht der Verletzlichkeit. Wie man Oberflächlichkeit in Beziehungen überwindet. Und meine erste These heute Morgen lautet, wer sich in wirklich tiefe Beziehungen hineinfinden will, der muss sich verletzbar machen. Ich habe gesagt, meine These ist eigentlich nicht meine These, ist eine These über Sozialforscherin, nämlich von Brené Brown, eine bekannte amerikanische Forscherin. Sie hat um Jahre geforscht und sie hat sich vor allem für eine Frage interessiert. Warum gibt es Menschen, die in ganz tiefe zwischenmenschliche Beziehungen finden Und warum gibt es andere Menschen, die es nie schaffen, tiefe, dauerhafte Beziehungen aufzubauen? Und nach 6 Jahren empirischer Forschung, sie hat sich wirklich nichts geschenkt in dieser Zeit, fasst sie die Ergebnisse ihrer Studien zusammen, zeigt in dem Satz: Tatsächlich schälte sich die Bereitwilligkeit, sich verletzlich zu zeigen, als eindeutiger von all den Männern und Frauen geteilter Wert heraus. Sie führen alles auf ihre Fähigkeit zurück, verletzlich zu sein. Und sie können beruflichen Erfolg über ihre Ehe bis hin zu den glücklichsten Momenten der Kindererziehung. Kommt zum Schluss, Verletzlichkeit ist der Kern, das Herzstück und das Zentrum wirklich bedeutsamer menschlicher Beziehungserfahrung. Verletzlichkeit ist der Schlüssel zu tiefen Beziehungen. Ohne diese Fähigkeit, sich verletzbar zu machen, werden wir es nie erleben, was wirklich tiefe Beziehungen sind. Diese Verletzlichkeit darf nicht verwechselt werden mit irgendeiner hemmungslosen Offenheit, wie uns manchmal Menschen überrumpeln und uns Dinge erzählen, die wirklich unpassend sind. Verletzlichkeit ist etwas, was auf Gegenseitigkeit beruht. Ein Verhalten, das gegründet ist in Vertrauen. So wie die Sonne bewirkt, sei es eine Blume sich am Morgen öffnet, so könnte man die Verletzlichkeit bezeichnen. Brené Brown bringt noch ein anderes Beispiel. Sie sagt, es ist eigentlich wie ein Glas mit Murmeln. Mit jedem positiven Vertrauenserlebnis, das du hast, füllt sich dieses Glas des Vertrauens und steigert deine Fähigkeit zur Verletzlichkeit. Ja. Warum tun sich manche Menschen so schwer, sich verletzbar zu machen? Gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund liegt darin, weil ihr Vertrauen so oft verletzt wurde. Es gibt Menschen, die sind buchstäblich traumatisiert durch die Verletzung ihres Vertrauens. Oder auch umgekehrt, dass sie selbst das Vertrauen anderer verletzt haben. Manchmal drücken wir das aus, so dieses Gefühl von einem Menschen, der irgendwo in einem Krankenhaus in der Verbrennungsstation liegt. Und wir haben eine Redewendung, wir sagen, wir sind ein gebranntes Kind. Das heißt, komm mir ja nicht zu nahe, fass mich ja nicht an. Und wer verwundet ist, der legt sich Schutzmechanismen zu, einen Panzer. Deshalb komme ich wieder zurück auf Lance Armstrong. Wer Lance Armstrong seine Geschichte verstehen will, der muss in seine Kindheit schauen. Es ist eine Geschichte, wie häufig hinter den Karrieren von Spitzensportlern, Spitzenmanagern, Spitzenpolitikern oder Spitzenpastoren steckt. Die Geschichte von Lance Armstrong beginnt damit, dass sein leiblicher Vater die Familie verlässt, als er noch nicht einmal 2 Jahre alt ist. Und dieses Verlassenwerden hat eine tiefe Wunde in das Herz dieses Jungen gerissen, die er sich aber nie wirklich eingestanden hat. In seiner Autobiografie schreibt er: Aber das Wichtigste, was Sie über meine Kindheit wissen müssen, ist, dass ich nie einen richtigen Vater hatte. Ich habe auch nie rumgesessen und mich nach einem gesehnt. Meinen sogenannten Vater habe ich nie kennengelernt. Er hatte überhaupt keine Bedeutung, es sei denn, man hält seine Abwesenheit für bedeutsam. Nur weil ich DNA geliefert hat, aus der ich entstanden bin, ist er noch lange nicht mein Vater. Und was mich betrifft, so gibt es nichts, was mich mit ihm verbindet. Absolut nichts. Nein, Lance Armstrong. Es gibt etwas, was dich verbindet und dich nie loslassen wird. Der Schmerz, dass dein Vater dir das nicht gegeben hat, wonach du dich sehnst und was auch dein Recht gewesen wäre. Schutz. Was sich hier so souverän anhört, ist nichts anderes als ein Panzer, ein Lichtpanzer, hinter dem sich eine verletzte Kinderseele birgt. Und für mich klingen diese Zeilen deshalb viel mehr wie ein verzweifelter Schrei nach dieser nie ertragenen Liebe und Annahme eines Vaters. Dieser Schmerz wurde verstärkt durch traumatische Erfahrungen mit einem jähzornigen Stiefvater. Er schreibt über seinen Jähvater: Terry war ein jähzorniges Temperament. Er verprügelte mich oft und gern. Wegen jeder Kleinigkeit haute er mich windelweich. Das tat nicht nur körperlich weh, sondern auch seelisch. Und er schließt dann die Ausführung über seine traumatische Kindheit mit dem Satz: Hochleistungssportlern bringt das Herumstochern in ihrer Kindheit wenig, weil diese Nabelschau beim Rennen nichts das. All das ist zwar da, es kocht tief in einem und es ist der Brennstoff für das Feuer. Die alten Wunden und die früheren Kränkungen werden zur Energie für den Wettkampf. Drei Psychologen nennen das Kompensation. Es gibt eine ganze Reihe von Strategien, diese und andere, mit der wir versuchen zu binden, unserer Verletzlichkeit zu schützen, Panzer darum zu bilden und neuen Verletzungen aus dem Weg zu gehen. Dazu gehören Argumentationen, Zynismus, Perfektionismus, Betäubung unserer Gefühle durch irgendwelche Suchtmittel oder das Leben in einer Opferrolle, im Selbstmitleid. All diese Verhaltensweisen können wir, und jetzt wird es hochinteressant für uns alle, können wir auch unter christlichem Vorzeichen weiterleben. Dann erbringen wir eben fromme Leistungen, fromme Siege, frommen Perfektionismus, Zynismus, fromme Betäubung der Gefühle durch Lobpreis oder weiß ich etwas. Die größte Tragik, die mir als Pastor immer wieder begegnet, ist zu beobachten, dass Menschen sich und zu Jesus hinwenden, sich bekehren, wie wir das so schön sagen. Und dann weiterleben hinter ihren Schutzpanzern, statt das abzulegen und Menschen zu werden, die in ihrer Verletzlichkeit wachsen und bereit werden, tiefe Beziehungen einzugehen. Wie immer wir diese Strategien auch benennen, sie haben alle eins gemeinsam: sie zerstören unser Leben, ob wir das auf säkulare Art und Weise machen oder auf fromme Art und Weise. Und sie lassen nicht zu, dass Beziehungen entstehen, die echt sind, die nah sind, die tief gehen. Lance Armstrong ist für mich ein Paradebeispiel für das, was es heißt, ein legitimes Bedürfnis auf einem falschen Weg erreichen zu wollen. Der österreichische Arzt und Psychotherapeut Alfred Adler nannte dieses Verhalten Streben nach Fehlzielen. Und wisst ihr was? Genau das ist die biblische Definition von Sünde. Vielleicht hast du dich gefragt, sagt er irgendwann auch noch was aus der Bibel? Okay, jetzt kommt's. Sünde ist ein berechtigtes Bedürfnis, auf falschem Weg zu befriedigen. Und das tiefe und nie befriedigte Bedürfnis von Lance Armstrong besteht laut seinen eigenen Worten, laut seiner Selbstoffenbarung darin, nie die bedingungslose Annahme und Liebe eines Vaters erfahren zu haben. Diese tiefe Wunde nicht zu genügen. Brené Brown schreibt in ihrem Buch Die Macht der Verletzlichkeit: Es gibt ein Gefühl, was all diesen Menschen gemeinsam ist, die es nicht schaffen, in tiefe Beziehungen einzudringen. Und sie fasst es zusammen in einem Begriff: Es ist die Scham. Und Scham schreibt sie als das Gefühl, nicht zu genügen. Und sie sagen, der eigentliche Schlüssel, dass Menschen in tiefe Beziehungen hineinfinden, ist, dass sie begonnen haben, in sich selbst zu ruhen und wissen, dass sie genügen. Die Bibel sagt uns, dass dieses Gefühl der Scham nicht nur ein Problem von Lance Armstrong ist, sondern letztlich nicht ein Problem aller Menschen, jedes Menschen. Denn dieses Gefühl, nicht zu genügen, hat einen gemeinsamen Ursprung für alle Menschen. Die erste Stelle, wo uns in der Bibel Scham begegnet und dieses Gefühl, nicht mehr Gott genügen, finden wir in 1. Mose 3, Vers 10. Fortfolgende. Dort lesen wir: Und durch der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Ach Gott, da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Das Versteckspiel des Menschen beginnt unmittelbar, nachdem die Vertrauensbeziehung zu Gott zerbrochen war. Das Erste, was passiert, nachdem Adam und Eva versucht haben, ein legitimes Bedürfnis auf falschem Weg zu erfüllen, ist die Scham. Die Furcht, nicht mehr zu genügen. Das wird in uns hier beschrieben. Da wurde ihnen beiden die Augen auf, Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten auf sich Schurze. Die ersten Schutzschilde, die die Menschen aufgebaut haben, um ihre Verletzlichkeit zu schützen, waren Schurze aus Feigenblättern. Und sie waren zu nichts anderem geschaffen, als das Gefühl ihrer Unzulänglichkeit zu beseitigen. Was in ihren Studien hat Brené Brown unzählige Menschen befragt, sie fühlen oder wie sie sich fühlen, wenn sie sich verletzlich machen. Und die meistgenannte Antwort unter tausenden von Interviews ist die: Wenn ich mich verletzlich fühle, fühle ich mich nackt. Ich habe nicht körperlich, sondern seelisch. Wo immer ich das Gefühl habe, nicht zu genügen, da fühle ich mich nackt. Sehe, wer es nicht zulassen kann, dieses seelische Entkleidetsein, der wird es nicht erleben, was wirklich tiefe Beziehungen bedeuten. Weder mit Freunden, noch innerhalb von einer Ehe, können, noch in sonst zwischenmenschlichen Beziehungen. Es gibt es drei Wege, wie wir mit dieser Scham umgehen. Erstens, wir können versuchen, sie wie Lance Armstrong durch Leistung oder sonst irgendwelche Schutzschilde zu beseitigen. Uns einen Schutzpanzer der Unverletzlichkeit, der Unbesiegbarkeit zuzulegen. Ein Therapeut hat mir einmal gesagt: Weißt du, Macht ist ein falscher Weg, zu dem zu kommen, wo wir uns eigentlich sehnen, nämlich zu Liebe. Macht ist eigentlich ein Irrweg der Liebe. Wenn Menschen alles kontrollieren wollen, wenn Menschen unantastbar sein wollen, dann versperren sie sich eigentlich geradezu den Weg, geliebt zu werden. Endlich viel Energie kosten. Kurzfristig mag es sich berauschend erfolgreich anfühlen, aber langfristig wird es nie zum Ziel führen. Es führt früher oder später zu so einer Art Zusammenbruch, zu so einer Art plötzlicher Realitätswahrnehmung, wie bei Lance Armstrong. Das Unte, wir können versuchen, unsere Scham zu überwinden, indem wir halt einfach alles, was wir als Zeit genügend empfinden, egalisieren. In dem Sinne, wir reden es gut, wir klopfen uns innerlich und gegenseitig auf die Schulter und sagen, ist doch schon okay, so wie du bist. Doch im Grunde ist das auch ein Selbstbetrug und auch ein gegenseitiger Betrug. Denn wir mögen noch so tolerant doch sein. Am Ende sind wir immer die, die abwägen, und es gibt unsere unendlich viele Geheimnisse und Tabus, die wieder unsere Nichtgenügsamkeit schützen sollen. Irgendwann werden diese Ängste, diese Scham wieder hervorkommen. Sie sind nicht einfach ein Fehlsignal unseres Gehirns. Sie sind eine Realität, und zwar nicht einfach nur menschlich, sondern eine geistliche Realität. Und deshalb der Weg des Evangeliums. Der dritte Weg wäre, wir könnten uns fragen, woher kommt eigentlich dieses Urgefühl, nicht zu genügen? Und wir landen bei dieser Stelle im Alten Testament, wo wir zum ersten Mal nicht wahrnehmen und feststellen, unser Gefühl, unsere Wahrnehmung nicht zu genügen, liegt in unserer Sündhaftigkeit, in unserem Zerbruch, Gott, Vertrauen zu Gott. Und dann wäre es nur noch ein kleiner Schritt, eigentlich das Urteil über uns zu akzeptieren. Wir lesen das in Römer 3, Vers 23. Dort heißt es, die darin sind alle Menschen gleich. Sie sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Schuldig. Lasst mich das mal frei übertragen. Alle Menschen sind schuldig geworden und genügen nicht mehr dem Standard, der bei Gott gilt. Lance Armstrong war nicht schuld, dass sein Vater die Familie verlassen hat. Aber wisst ihr was? Wir alle, wir sind schuldig, dass wir nicht in dieser lebendigen Beziehung zu unserem himmlischen Vater stehen. Hier gibt es einen großen Unterschied. Nicht zwischen seiner Geschichte und der Geschichte aller Menschen. Dieses Nicht-Genügen ist nicht ein Versagen des Vaters, nämlich von Gott, sondern ein Versagen von uns Menschen. Und unsere Scham, nicht zu genügen, hat einen berechtigten Grund, nämlich den Paulus hier nennt. Wir genügen nicht dem Standard, der bei Gott gilt. Das ist der Grund, warum auch Menschen ohne traumatische Kindheitserlebnisse von dieser Scham betroffen sind. Von diesem Streben, sich zu schützen, Panzer um sich herum zu bauen. Ein Glück hört der Bibeltext da nicht auf, denn genau in dieser Stelle fängt ja erst das Evangelium an. Mit einem ganz großen Aber fährt Paulus fort. Aber Christ, was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil er vor allem uns erlöst hat, um unsere Schuld zu sühnen. Hat Gott seinen Sohn am Kreuz für die Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Vor einer Zeit hörte ich die Definition von einem deutschen Theologen. Er versuchte, den Kern des Evangeliums in zwei Zeilen zu verdichten. Und er hat es so formuliert. Das Evangelium bedeutet, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals durch hätte glauben können. Aber durch Jesus Christus, in Jesus Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Das ist das Evangelium. Das ist die Medizin, die einzige Medizin, die uns heilen kann von der Scham. die uns heilen, kommen von diesem Gefühl nicht zu genügen. Denn in Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Das griechische Wort, das Jesus hier braucht, bedeutet Fülle. Gemeint ist ein Zustand, in dem es keinen Mangel gibt. Andere Übersetzungen gehen wieder mit Überfluss. Was Jesus hier sagt ist, wenn jemand durch den Glauben in Christus ist, dann bist du genug. Punkt. Wenn du in Christus bist, bist du genug. Es gibt keinen Grund mehr für diese Scham. Es gibt keinen Grund mehr, einen Panzer um deine Seele herumzubauen. Du brauchst dich nicht mehr zu fürchten vor der Ablehnung Gottes. Deshalb besteht die wichtigste Entscheidung unseres Lebens darin, dieses Angebot der Gnade anzunehmen, welches Jesus Christus uns entgegenbringt. Das wird keine religiöse Anstrengung, aber auch kein säkularer Erfolg in dieser Welt. Sei es ein Gegenstand, sei es ein Sieg oder sei es irgendein beruflicher Erfolg, uns setzen können. Der Schlüssel, um in unserem Leben echte Verletzlichkeit zu lassen, liegt in der Annahme dessen, dass Christus uns zur vollen Genüge gebracht hat. Wenn du diesen Schritt zu Jesus noch nie gemacht hast, dann möchte ich dich heute Morgen einladen. Es ist der wichtigste Schritt deines Lebens. Es ist der einzige Schritt, der dich wirklich von einem Leben in Oberflächlichkeit erlösen kann. Nicht brauchst, wenn du diesem Jesus begegnet bist und ihm dein Leben anvertraust, Zeit mehr vor dir selbst wegzulaufen. Du brauchst deine dunklen Seiten nicht mehr hinter einem Panzer zu verstecken, sondern du kannst zu Gott kommen, so wie du bist, und dir zu jeder Sekunde deines Lebens seiner hundertprozentigen Annahme sicher sein. Was aber hat das mit unseren Beziehungen zu tun? Es beginnt in unserer Beziehung mit Gott, dass dieses Gefühl der Unzulänglichkeit geheilt wird. Aber es wirkt sich später aus in unseren Beziehungen untereinander und es wird dort sichtbar, ob wir das wirklich verstanden und in unser Leben übertragen haben. Alle, die diesen Jesus angenommen haben, die sich entschieden haben, ihm nachzufolgen, die haben sich irgendwann taufen lassen, sind mit Jesus unterwegs, die möchte ich ihren laden, diese Wahrheit dieser absoluten und bedingungslosen Annahme von Jesus in ihren Lebensalltag und in ihre Beziehungswelt zu transformieren. Der größte Folgenschluss wäre, wenn wir glauben, dass wenn wir uns bekehrt haben und Jesus nachfolgen, Menschen das Problem der Scham und des Gefühls, nicht zu genügen, in unseren Zwischenbeziehungen automatisch erledigt sein. Das ist eben kein Automatismus, sondern das ist ein Wachstumsprozess. Unsere Bekehrung ist der erste Schritt. Und wenn man davon ausgeht, dass ein Weg immer mit dem ersten Schritt beginnt, ist es auch der wichtigste Schritt. Aber es ist nicht der letzte Schritt, sondern es ist nur einer von ganz vielen Schritten in der Nachfolge von Jesus. Und ich glaube, eine der größten Herausforderungen unserer Zeit besteht darin, Menschen emotional reifen. Weil so viele Menschen sind in zerbrochenen Umfeldern aufgewachsen. Und da ist so vieles, was verletzt ist. Und es ist so vieles, was heilen muss. Die Medizin ist immer die gleiche. Es ist die vollkommene, bedingungslose Annahme von Jesus Christus. Aber wir müssen in unseren Alltag hinein buchstabieren. Es betrifft nicht nur Kinder oder Erwachsene, die eine traumatische Kindheit gehabt haben, sondern es betrifft uns alle. Ich habe gesagt, diese Scham, dieses Unterfühlen, nichts zu genügen, ist ein Gefühl, das uns Menschen gemeinsam ist. In unterschiedlicher Intensität vielleicht. Gott lädt uns ein, Wiederherstellung zu erleben. Viele Christen bleiben irgendwo auf diesem Weg der Wiederherstellung ihrer emotionalen Welt stecken. Wir füllen unseren Kopf viel lieber mit theologischem Wissen, als uns diesem schwierigen Thema unserer Innenwelt stellen. Und da spreche ich jetzt ganz besonders die Männer in diesem Raum. Ich glaube, dass den Frauen oft noch mehr bewusst ist als uns Männern. Wir wählen viel lieber den Weg einer frommen Karriere. Wiederholen vielleicht in der Gemeinde die Verhaltensmuster, die vorher schon unser Leben geprägt haben. Nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt nicht als Radfahrer, sondern als Christen bewundert werden. Weil wir so schön singen können, weil wir so gut mit Kindern umgehen können, weil wir so eine herausragende Leitungsstabung haben, weil wir so erfolgreich sind in der Evangelisation. Niemand ist da mehr gefährdet als Kinder aus christlichen Elternhäusern. Und glaubt mir, ich bin selbst so eines. Wenn ich in mein Leben zurückschaue, in meinen Sinn, jetzt muss ich feststellen, es sind am meisten die Kinder, die in christlichen Familien aufgewachsen sind, die in ihrer Gottesbeziehung emotional am unreflektiertesten sind. Während Menschen, die von außen aus einem völlig säkularen Umfeld sind oder auch anderen religiösen Umfeld zum Glauben kommen, oft sich ihrer Zerbrochenheit bewusst sind und Hilfe suchen und in der Regel auch seelsorgerliche Hilfe bekommen, wo diese Dinge angeschaut werden, sind die Christen, die so in der zweiten, dritten, vierten Generation in die Gemeinde hineinwachsen, sich auch natürlich bekehren, weil das muss man ja, und sich taufen auch, alles kein Problem machen. Aber diese inneren seelischen Prozesse oft nicht wirklich drucken. Wir standen von Kindesbein an unter einem Gewissen und Druck zu genügen. Denn wir wussten ja, was dieser Gott von uns will. Niemand weiß das besser als die Kinder christlicher Eltern. Eben in dieser emotionalen Unreife sind wir oft gesteuert von diesem Gefühl, nicht zu genügen. Wenn ich in mein eigenes Leben hineinschaue, dann muss ich feststellen, angetrieben durch dieses Gefühl, nicht zu genügen, habe ich beinahe meine Ehe und mich selbst ruiniert. Dass ich nicht irgendwo gegen die Wand gelaufen bin, verdanke ich der Gnade Gottes und einem ganz besonderen Menschen im Leben, der Frau, mit der ich dieses Jahr 25 Jahre verheiratet bin. Sie hat mich in ihrer Unerbittlichkeit dazu gezwungen, für mich selbst Hilfe zu suchen. Ich habe vorhin gesagt, es fällt den Männern schwer. Und glaubt mir, es fällt den Pastoren noch schwerer. Die sind Männer und die sind auch noch Pastoren. Die wissen ja sowieso alles und können auch ihre Hilfe für sich in Anspruch nehmen und sich ihrer Seele in Innenleben zu stellen. Dann hat Gott mich in einen Weg hineingeführt, wo er es geschafft hat, meine seelischen Panik zu demontieren. Und er tut es bis heute. Ich bin dabei weitem nicht fertig. Ich glaube, kein Mensch wird fertig bis zu dem Tag, wo er diese Erde verlässt. Aber es ist entscheidend, an diesem Prozess dran zu sein, ihn anzupacken. Ich erinnere mich aber in diesem ganzen Beuten an ein ganz wichtiges Schlüsselerlebnis. Ich saß im Beratungszimmer des Therapeuten und wir sprachen über den Sitz meiner tiefsten Angst. Sein hat mir das erklärt. Jeder Mensch hat in seinem Leben so einen Sitz seiner tiefsten Angst. Das ist der Ort, wo du auf Gedeih und Verderb niemals hin möchtest. Und wisst ihr was? Das war bei mir der Ort, an dem Lance Armstrong jetzt ist. Von dir. Der Ort, an dem alles zerbricht. Der Ort, an dem das Bild, das du selbst aufgebaut hast, zerbricht. Und der Therapeut hat gesagt, das ist das Wichtigste, dass Gott dir nicht in deinem Kopf begegnet. Dass du dein Evangelium nicht einfach mit dem Kopf verstanden hast, sondern dass Jesus dir begegnet am Sitz deiner tiefsten Angst. Und wenn er dir dort begegnet ist, dann wirst du die Gnade verstehen. Und an diesem Ort ist der Moment, wo diese Unzulänglichkeit, dieses Nicht-mehr-Genügen plötzlich geheilt wird. Am besten passt die Redewendung, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Nicht direkt in diesem Gespräch, es war, als ich das Büro verließ, wurde mir plötzlich bewusst, dass ich das Evangelium viel zu stark nur mit dem Kopf verstanden hatte. Und während ich zum Bahnhof ging, erfasste diese Wahrheit mein Herz. Ich weiß es noch, wie wenn es heute wäre. Ich hatte den Eindruck, als ich zum Bahnhof lief, schwebte ich so 30 Zentimeter über dem Boden. Es war das Gefühl, Gott, es ist für mich egal, was jetzt passiert. Du darfst alle Gebäude über mich einreißen, all die Bilder, die ich aufgebaut habe. Es kann alles verschwinden. Ich weiß, dass ich in deiner Hand, Jesus, geborgen bin. Was auch immer passieren wird, du wirst mich nicht hinstoßen. Diese tiefe Heilung einer Emotion hat mich dazu befähigt, ganz praktisch in meinem Alltag, in meiner Ehe, in meinen Beziehungen zu meinen Macken, zu meinen negativen Verhaltensweisen, zu meiner Schuld und zu meinen Fehlern zu stehen. Diese tiefe emotionale Heilung hat mich dazu geführt, plötzlich fähig zu werden, durch Konflikte hindurchzugehen. Ich war ein Konfliktvermeider, bin verletzt, bis zum geht nicht mehr. Ich hasste Konflikte, weil in Konflikten wird man verletzt. Letztendlich war es eine Folge meiner Bereitschaft, mich verletzlich zu machen, die mein ganzes Umfeld verändert hat. Kind christlicher Eltern mit einer super Kindheit, ohne traumatische Erfahrungen, aber trotzdem mit diesem Gefühl der Unzulänglichkeit in zutiefstem Herzen. Eine ganz andere Geschichte ist die meines Freundes. Ich ging mit ihm einen Seelsorgeprozess. Er hatte von Kindheit an verschiedene Verletzungen erlebt. Vor allem später in der Schule, in der Ausbildung, Ausgrenzung, Bloßstellung. Und ich merke, da ist genauso ein blockiertes Herz vor mir, wie ich das selbst erlebt habe. Einfach mit anderen Vorzeichen, mit anderen Gründen. Und wir gingen im Seelsorgeprozess einen Prozess über zur Heilung seiner Gefühle. Und ein Schritt darin war die Vergebung all diesen Menschen gegenüber, die ihn im Lauf seines Lebens verletzt haben. Ich habe keine Aufgabe gegeben, geh nach Hause und schreibe eine Anklageschrift gegen all diese Menschen, die dich verletzt haben. Und kommt zu mir, und es war nur die Zusammenfassung der Anklageschrift, war ein A4-Blatt voller Namen und kurzer Notizen. Wir saßen zusammen an einem Tisch, Fenster meines Büros, dann sagte, komm, wir bringen es jetzt einfach vor Jesus. Wenn du bereit bist, diesen Menschen zu vergeben, und er bricht es jetzt in meiner Gegenwart vor Gott aus. Sprich diese Menschen los. berührt, tat das. Und während er betete, hat er in einer ganz besonderen Art und Weise eine Berührung des Heiligen Geistes erlebt. Und in seiner Seele wurde etwas hergestellt, geheilt, geschottet. Und aus einem Menschen, der in einer tiefen Depression steckte und sich von allen Menschen abgelenkt hat, der einen großen Panzer um sein Herz gebaut hatte, wurde ein Mensch, der jetzt in den letzten Jahren tiefe Freundschaften aufgebaut hat zu anderen Männern. Freundschaften, die vorher unmöglich gewesen wären. Das wird möglich, wenn wir nicht einfach nur in den Liedern singen, Jesus, du allein bist genug, sondern wenn wir anfangen zu glauben und in unser Leben, in unseren Beziehungsalltag hinein zu transferieren. Die Fähigkeit zur Verletzlichkeit hat ihre Wurzel in seinem Bewusstsein von Jesus Christus, von Gott, von in deiner Liebe vollkommen angenommen zu sein. Diese Wahrheit stellt uns vor Entscheidung. Die Band kann jetzt hochkommen. Vor uns liegen diese beiden Wege. Der Weg der Oberflächlichkeit, der irgendwann im Zerbruch kann wird. Oder den bewusst gewählten Weg der Verletzlichkeit im Wissen, vor Gott darf ich sein, wer ich bin. Eigentlich. Und er wird mich nicht hinausstoßen. Und wir alle treffen täglich eine neue Entscheidung. Lebe ich heute diesen Weg der Oberflächlichkeit oder lebe ich heute auf diesem Weg der Verletzlichkeit? Dieser Gottesdienst ist heute Morgen ein Aufruf zur Umkehr. Von der Oberflächlichkeit weg zu tiefem Vertrauen. Vertrauensfähigkeit in der heilsamen Begegnung mit Jesus Christus. Niemand von uns ist fertig auf diesem Weg. Und vielleicht ist euch das morgen irgendetwas bewusst geworden, wo ein nächster Schritt in deinem Leben dran ist. Wo du einfach zu Jesus kommen musst und sagen, Jesus, ich muss es wirklich besser verstehen. Ich brauche es auch nicht einfach nur in meinem Kopf, sondern in meinen Emotionen, dass ich vor dir genüge, in dir genüge. Vielleicht musst du heute Morgen so einen Schutzpanzer ablegen und dich nahbar und zugänglich machen für Gott oder für andere Menschen. Eine Chance, das ganz praktisch zu tun, ist, während der Lobpreiszeit jetzt nach hinten zu gehen. Hinten warten vier Leute vom Gebetsteam, so etwas, die einfach mit dir beten. Es sind jetzt keine Seelsorgegespräche, aber es ist der Moment, wo du dich einfach festmachen kannst, sagen, okay, das hat mich getroffen. Jesus, an diesem Punkt möchte ich gebeten, bete bitte für mich. Dann kannst du einfach nach hinten gehen und es wird dort für dich gebetet werden. Alle anderen sind eingeladen, miteinander zu singen. Amen.